RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Es ist der 3. Januar 2026, 6 Uhr morgens, minus 5 Grad in Berlin. Da zündet jemand Kabel an. 4 Tage lang sitzen dann 45.000 Haushalte da ohne Strom, ohne Heizung. Es ist der schlimmste Stromausfall in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg und es ist kein Unfall. Kritische Infrastruktur über Angreifer und Abwehr, das ist unser Thema heute beim RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte, wir sind zu Gast bei unserem Kooperationspartner der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und auf dem Podium begrüßen wir Teilnehmer, die uns Auskunft geben können über dieses Thema. Als erstes die Berliner Wirtschafts- und Energiesenatorin Franziska Giffey von der SPD, die uns viel über diese 4 kalten Tage erzählen kann und was dann danach daraus geworden und entstanden ist. Ebenso Stefan Boy vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit als Geschäftsführer von Berlin Energie und Netz Holding, eben auch ein Vertreter eben jener kritischer Infrastruktur. Willkommen auch an Konstantin von Notz. Für die Grünen im Bundestag, dort sicherheitspolitischer Sprecher, parlamentarisches Kontrollgremium ist seine Heimat, da werden die Geheimdienste kontrolliert und im Innenausschuss ebenso vertreten. Und Professor Jochen Schiller, ganz außen vom Forschungsforum für öffentliche Sicherheit an der FU Berlin. Sein Schwerpunkt ist eben der Schutz digitaler Infrastruktur und die öffentliche Sicherheit. Von Haus aus sind Sie Informatiker, wenn ich richtig informiert bin. Willkommen Ihnen. Ja, wie können wir kritische Infrastruktur schützen? Die Ereignisse aus dem Januar haben Anstoß gegeben für viele Debatten und Vorschläge, was künftig besser laufen kann. Nicht nur hier, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus. Die Bedrohungslage zur kritischen Infrastruktur allerdings macht eben schon länger und bundesweit Behörden, Experten, Politikern Kopfzerbrechen. Deswegen lassen Sie uns erstmal versuchen zu erfassen, wie groß denn die Bedrohung geworden ist, auch über Berlin hinaus. Konstantin von Notz, aus welchen Richtungen kommen diese Bedrohungen?
Naja, erstmal haben wir es mit einem ganz normalen Phänomen unserer immer stärker vernetzten Gesellschaft zu tun, dieser Just-in-Time-Logik. Viele Menschen gehen jeden Tag einmal kurz einkaufen oder essen nur noch außer Haus. Niemand hat mehr eine Speisekammer. Es gibt praktisch kaum mehr Festnetztelefone. Alle hängen im mobilen Telefonnetz. Alles, was wir machen, funktioniert mit Elektrizität. Und in dieser Logik sind wir schon anfällig für Krisensituationen, für Katastrophen. Erschwerend hinzu kommt aber, dass diese Anfälligkeit eben auch von anderen Staaten, autokratischen Regimen erkannt worden ist und Extremistinnen und Extremisten, die sich diese kritische Infrastruktur sehr genau angucken und die auch gegen diese kritische Infrastruktur vorgehen. Und wenn man sich den russischen Angriffskrieg in Europa anguckt und die Aktivitäten russischer Nachrichtendienste in Europa, in Polen, aber auch eben in Deutschland, dann muss man davon ausgehen, dass diese Bedrohung in den letzten Jahren nicht nur massiv gestiegen ist, sondern in den nächsten Jahren weiter massiv steigt. Insofern brauchen wir dringend mehr Schutz für diese kritische Infrastruktur.
Franziska Giffey, dieser Anschlag auf das Stromnetz Anfang Januar in Berlin, das war ja ein schwerer Anschlag, aber eben nicht der erste physische auf die Infrastruktur unserer Region. Es gab davor, 3 Monate vorher war das, glaube ich, auf den Technologiepark Adlershof einen schweren Anschlag. Tesla in Brandenburg war ebenfalls Opfer. Wie stark hat die Bedrohung hier zugenommen?
Ja, also für uns sind diese beiden Daten, der 9. September, der Anschlag in Treptow-Köpenick, Johannisthal, Stromendmast, Hauptauswirkungen auf den Wissenschaftsstandort Adlershof, das ist unser Silicon Valley hier in Berlin, in Deutschland, der größte Technologiepark, ein ganz klarer Angriff auf genau dieses Zentrum von Wissenschaft, von Forschung, von Technologie und dann natürlich der 3. Januar. Das sind sozusagen die großen Anschläge, die großen Ereignisse gewesen, aber man muss ja sagen, es gibt eben eine tägliche Bedrohungslage und die ist nicht nur die physisch mechanische, die an bestimmten neuralgischen Punkten ausgeübt wird, sondern es ist vor allen Dingen das Thema Cybersecurity. Und ich habe damals in meiner Zeit noch als regierende Bürgermeisterin das Cybersecurity Operations Center hier in Berlin etabliert. Das war 2022. Schon da haben wir gesehen, dass wir massiv auch Angriffe jeden Tag auf unser Berliner Landesnetz haben, auf die IT-Infrastruktur von unseren Gütern der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und insofern würde ich das unterstützen, was Herr von Lotz gesagt hat. Die Bedrohungslage steigt mit einer steigenden Bedrohungslage, die wir in der ganzen geopolitischen Situation, in der wir jetzt sind, haben. Und natürlich ist die Hauptstadt der Ort in Deutschland, der besonders dann auch im Fokus steht. Und deswegen heißt es, dass wir uns eben mehr schützen müssen, als wir das vielleicht noch vor ein paar Jahren für notwendig befunden haben.
Können Sie das auch in Zahlen wiedergeben? Also wie sehr ist die Bedrohung angestiegen in den vergangenen Jahren?
Naja, entscheidend ist ja immer, was ist, wissen Sie, wir sehen, dass wir eine Menge verhindern können. Eine Menge Dinge, die sie gar nicht merken. Also zum Beispiel auch in der Angriffssituation, die wir im Januar hatten, war ja zum Beispiel ein Wasserwerk und drei Abwasserpumpwerke auch betroffen. Aber das hat niemand gemerkt, weil wir eben sofort die Notstromaggregate hatten, die eingesprungen sind. Sofort ist eben eine entsprechende Vorsorge auch eingetreten. Das ist ja der optimale Fall. Sie haben einen Angriff, eine Störung, einen Schaden und sie können durch Redundanz den so schnell beheben, dass niemand davon merkt. Solche Störungen haben wir immer wieder. Ja, das kann man gar nicht so ohne weiteres zählen. Aber das Entscheidende ist, wie sind wir vorbereitet, um zu verhindern, dass diese Störung wirklich zu einer erheblichen Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Daseinsvorsorge, des öffentlichen Lebens führt.
Lassen Sie uns erst nochmal bei der Bedrohungslage an sich bleiben, Stefan Boy. Wie sehr ist für Unternehmen der kritischen Infrastruktur die Bedrohung gewachsen? Wie sehr merken Sie das hautnah?
Ich würde diesen Gefährdungsbegriff gern mal ein bisschen globaler betrachten. Sie hatten ja gesagt, deutschlandweit. Wenn man sich die Bedrohungslage anguckt, dann haben wir so drei Säulen. Das eine sind Naturgefahren, das andere sind menschengemachte Gefahren, das dritte sind technische Störungen. Frau Giffey hat es gerade richtig gesagt, wir haben tagtäglich Störungen in den Systemen, die aber von den Unternehmen, von den Organisationen sozusagen im Tagesgeschäft abgearbeitet werden, ohne dass wir die merken. Und wenn wir uns diese drei Säulen angucken, dann stellen wir fest, dass wir in den letzten Jahren eine Zunahme in allen Feldern hatten. Naturereignisse, ich erinnere nur an die schweren Stürme im letzten Sommer hier in Berlin, wo der Nordwesten massiv geschädigt wurde mit Zerstörung von Infrastruktur zum Teil. Bei dem Thema menschengemachte Gefahren, wir haben es gerade gehört, geopolitische Verwerfung in der Ost, geopolitische Verwerfung in Osteuropa, Sabotage und so weiter. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, hatten wir in der Vergangenheit immer die Situation, dass wir Einzelereignisse hatten, die wir dann mit den Organisationen gut beherrschen konnten. Und heute haben wir das Neue. Das hängt an der Digitalisierung, das liegt an der Globalisierung, an der Vernetzung. Herr von Notz hat es gesagt, wir haben mittlerweile Ereignisse gleich, zeitgleich. Ich erinnere nur Naturereignis Ahrtal, zur gleichen Zeit eine Pandemie, Corona, Unterbringung der Menschen auf engstem Raum. Das heißt, die Gefahrenlagen haben sich vernetzt und das spüren natürlich auch die Unternehmen und sind aber auch dabei, sich auf diese neuen Situationen vorzubereiten und anzupassen.
Bleiben wir bei der Bedrohungslage, die von Angreifern dann tatsächlich herkommt und nicht so sehr bei den Naturkatastrophen, auch wenn die natürlich auch zugenommen haben. Jochen Schiller, in Berlin war ja das Stromnetz mit enormem Schaden für Haushalte, Energieversorger da. Aber was und wie genau wird da angegriffen?
Bei einem Angriff mit einem Brandanschlag können Sie sehr punktgenau natürlich Leitungen stören. Das war für uns hier in Berlin groß, aber roundabout 4% der Fläche, 2% der Bevölkerung, hat aber schon die Hälfte der Feuerwehr beschäftigt, 20% der Polizei. Jetzt denken Sie mal an einen Cyberangriff, der Berlin lahmlegt oder der eben einen Stromnetzbetreiber größeren Maßstabs lahmlegt, das ist dann nicht punktuell und dann wird es immer schwerer zu beherrschen. Das ist auf einmal sehr großflächig und sie haben sehr viele Cyberangriffe und allein die Tatsache, dass frei im Internet über 600 Veröffentlichungen da sind, wie man westeuropäische Stromnetze sabotieren kann, von chinesischen Universitäten geschrieben, die kann man frei einsehen, dass es Videos drüber gibt, wie man Stromnetze lahmlegt, zeigt doch, es gibt ein gewisses Interesse. Von wem auch immer. Und das sind dann großflächig. Und die zu beherrschen, wird deutlich schwieriger. Und aber da ist das Risiko gestiegen.
Das heißt, die digitale Bedrohung ist auf jeden Fall die größere.
Ja, weil da muss der Täter nicht vor Ort sein. Das ist ja viel einfacher. Der Täter ist, wer auch immer es ist, irgendwo.
Wobei, wenn solche Szenarien eben ins Netz gestellt werden, dann ist das auch ein Triggern, es zu tun. Ja? Genau. Und wir haben im Augenblick auf die kritische Infrastruktur, wenn man jetzt die Bahn dazu nimmt, Verkehrsinfrastruktur, praktisch täglich Anschläge in Deutschland. Praktisch täglich. Und eine der großen Probleme, die wir haben aus unserer Sicht, ist, dass es kein aktuelles Gesamtlagebild gibt. Wir leben ja in einem föderal organisierten Land, das eigentlich in vielen Sachen, Bereichen gut aufgestellt ist, auch in Sachen Sicherheit gut aufgestellt ist. Hier ist es eben leider nicht der Fall. Und es liegt daran, dass man nicht tagesaktuell diese Vorfälle zusammenführt Und ich finde ja auch, dass man sie zumindest teilweise der Öffentlichkeit transparent machen muss, was überhaupt los ist, weil wir führen ja jetzt diese Diskussion hier und ich glaube, wir sind alle gerne gekommen, weil es ja tatsächlich ein Gap gibt, ein Gap zwischen der realen Bedrohung unserer Sicherheit, ja, den täglichen Angriffen und der Wahrnehmung der Menschen, die eben diesen Brandanschlag in Berlin sehen, da spüren sie es, aber viele der Dinge sieht man eben nicht und spürt man nicht. Und dieser Gap, der muss geschlossen werden. Die Menschen müssen verstehen, was hier eigentlich los ist, auch damit sie besser vorsorgen.
Die Gefahr ist also groß, Stefan Boy?
Naja, ich möchte mal an der Stelle auf eins hinweisen. Herr von Notz hat es gerade gesagt. Wir haben in Deutschland und insbesondere in Berlin mit die zuverlässigsten Infrastrukturen. Frau Giffey hat es gerade gesagt, da gab es einen Ausfall, den haben wir nicht gemerkt. Wir haben nach den neuesten Zahlen von 2025 durchschnittlich 7,7 Minuten Stromunterbrechung in Berlin pro Kunde. Was hat das zur Folge?
Im Jahr.
Was hat das zur Folge? Wir haben das sogenannte Verletzlichkeitsparadoxon. Das heißt, dadurch, dass alles funktioniert, dass immer alles da ist, ist es enorm schwer, die Awareness bei jedem Einzelnen von uns dafür zu wecken und zu sagen, bereitet euch mal vor. Das sind dann Schwarzmaler, da wird dann von Hamsterkäufen geredet, wo ich sage, nein, das ist eine selbstbestimmte und es wurde auch gesagt, wir gehen jeden Tag just in time in einen Supermarkt, wir haben unser Lager sozusagen ausgelagert in den Supermarkt, aber sich vorzusorgen, zu sagen, was brauche ich, wie viel Wasser bräuchte ich, was zu essen, dann wäre ich entspannter, egal bei welcher Lage. Das muss ja nicht nur immer der Stromausfall sein, den wir jetzt so in den Mittelpunkt rutschen, das ist das größte anzunehmende Ereignis, das muss man sagen, aber das können eben Unwetter sein, es können Lieferkettenunterbrechungen sein, was auch immer. Ich mache mich selber resilienter, indem ich Vorsorge treffe. Und diese Awareness zu schaffen in einer Zeit, wo es allen gut geht, wo alles funktioniert, das ist eine Riesenherausforderung.
Stimmt, aber dazu muss man dann auch sensibilisieren, dass bestimmte Angriffe, die es ja dann auch massenhaft gibt, wie Sie sagten, digital auf die Bahn jeden Tag, dass das etwas Gefährliches ist, ja, was etwas mit uns zu tun hat. Bei der Bahn gab es jetzt erst jüngste, wenige Wochen her, einen Anschlag und da wurde die Fahrplanauskunft quasi lahmgelegt. Ist das eine Gefahr für uns, Herr von Notz?
Also in meiner Wahrnehmung, jetzt ohne dass, ich habe ja gerade gesagt, es gibt kein Gesamtlagebild, aber wenn man in dem Bereich unterwegs ist und andere mögen mich korrigieren, es gibt praktisch jeden Tag einen Anschlag in Deutschland. Jeden Tag. Und zwar nicht cyber, sondern auch physisch. Ja, überall werden Kabel durchgeschnitten, Brandanschläge begangen und so. Und das wird aber nicht gemappt. Ja, es gibt keine, wenn Sie so wollen, was wir in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik haben, keine polizeiliche Sabotagestatistik. Ja, sondern das BMI, das guckt mal hier und mal da, aber man stellt das eben nicht zusammen. Und das ist wirklich ein Problem, weil wir uns sicher wähnen, aber tatsächlich die Zeiten geopolitisch und damit eben auch in Deutschland massiv ungemütlich werden, weil das Zukunftsforum öffentliche Sicherheit hier ist, Herr Boy, will ich einmal sagen, das ist ein ganz toller Verein und die haben, glaube ich, 2011 diese drei Szenarien beschrieben.
2008 im ersten
2008.
Stromausfall, Terroranschlag, Pandemie.
So ist genau. Es, ja, und ich sage Ihnen, da gibt es eine Bundestagsdrucksache, lesen Sie es. Es ist unfassbar. Die haben es alles aufgeschrieben. Ein Hochwasser, einen Pandemiefall mit einem Coronavirus 2008, ja, und einen großflächigen Stromausfall. Also damit will ich sagen, wir haben kein Problemerkenntnis, keine Problemerkenntnisschwierigkeiten. Wir haben das Problem, diese Erkenntnisse umzusetzen, politisch umzusetzen. Mhm. Und da müssen wir aus der Box kommen, weil es eben einfach sehr, sehr ungemütlich ist. Und wissen Sie, wenn mal der Strom großflächiger ausfällt, das war schlimm mit den 45.000 Haushalten und das will ich nicht kleinreden. Aber Sie haben es ja eben gesagt, auf die Fläche gesehen, auf eine Stadt mit 4 Millionen Leuten, ist es ein kleiner Teil. Es ist durchaus vorstellbar, dass das mal großflächiger passiert. Und dann brauchen Sie alle Kapazitäten für die 1% der Bevölkerung, die sich nicht selbst versorgen kann. Und die 99% der Leute, die sich theoretisch selbst versorgen können, die müssen sich auch selbst versorgen. Weil es wird nicht jemand vorbeikommen und ihnen Trinkwasser bringen.
Bevor wir ans Präparieren gehen, möchte ich jetzt mal behaupten, dass alleine das Erstellen einer Map, einer Karte, einer flächendeckenden, lückenlosen Statistik, welche Anschläge es gab, jetzt die Täter nicht unbedingt abhält davon, weiterhin Anschläge zu machen.
Vor allen Dingen wissen Sie, müssen auch mit solchen Karten immer ein bisschen vorsichtig sein. Also wir hatten auch nach dem 3. Januar dann Leute, die gesagt haben, ach, das wäre doch mal super, wenn wir mal eine Karte aller neuralgischen Punkte so in Berlin hätten. So zur Übersicht, für die Transparenz. Und da muss man auch irgendwann mal sagen, nein, es gibt einen Endpunkt von Transparenz und der ist nämlich dort, wo die Sicherheit höher zu wichten ist. Das ist auch ein Thema für uns. Wir haben ja Online-Portale, wo man schon alles Mögliche ganz viel einsehen kann. Wo sind unsere Stromkabelverläufe? Und wir haben ja Gott sei Dank in Berlin 99% unserer Stromkabel unterirdisch verlegt. Ich war jetzt gerade ein paar Tage in Indien. Also ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da die Spinnenwebnetze über der Straße und die vollen Kabeltrommeln am Baum hängen sehen, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Wir haben hier in Berlin 99% unserer Stromkabel unter der Erde. Das heißt, die sind relativ sicher. Wir reden über das 1%, das an den Stromendmasten aus der Erde kommt oder an den Kabelbrücken oberirdisch verläuft und so weiter. Und das heißt, das sind die Orte, die für uns besonders schützenswert sind, wo wir aber kein Interesse daran haben, dass nun alles mega transparent noch auf dem Silbertablett der Honigtopf serviert wird. Sondern wir müssen darauf achten, dass unsere Unternehmen der kritischen Infrastruktur, die Wärmeversorgung, die Stromversorgung, all diejenigen, die damit zu tun haben, wissen, wo sind unsere Punkte, wo haben wir Synergien, wo haben wir gemeinsame neuralgische Punkte und was können wir da tun, um die Sicherheit zu verstärken. Und das haben wir nach dem 3. Januar auch nochmal zusätzlich gemacht. Auch nach Adlershof gab es diverse Sicherheitsmaßnahmen.
Da arbeitet ja der Berliner Senat auch aktuell dran und hat es auch nicht immer so ganz leicht, entsprechende Gesetzvorhaben dann durchzubekommen. Lassen Sie uns aber erst nochmal bei denen bleiben, die diese ganzen Taten begehen. Wer dahinter steckt, das verhindert sie natürlich nicht, aber trotzdem gerade in Berlin, bleiben wir nochmal hier, schreibt sich ja eine Vulkangruppe diesen Anschlag im Januar auf ihre Fahnen. Welche Erkenntnisse gibt es denn mittlerweile, Senatorin Giffey, über Sie?
Also ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt weder die Innensenatorin noch oberster Staatsschutz oder Generalbundesanwalt. Wir haben im Moment keine weiteren Erkenntnisse über die Täter, die bei uns vorliegen. Es wird immer begründet von den ermittelnden Stellen, dass das natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht an die Öffentlichkeit getragen wird. Und trotzdem ist natürlich auch, das erlebe ich in den Diskussionen in der Bevölkerung, dass die Erwartung riesig ist, dass die gefunden werden, dass man ihrer habhaft wird. Ja, und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, dass diejenigen, die solche Taten begehen, nicht einfach damit durchkommen. Und mich hat es überhaupt nicht gewundert, dass auf die 1 Million keiner reagiert hat. Also wir wissen ja nun, dass viele dieser Taten aus dem linksextremen Spektrum kommen. Also wer das Kapital verachtet, wird nicht auf 1 Million Belohnung reagieren. Also würde ich zumindest vielleicht annehmen für einige, muss auch nicht für jeden stimmen. Vielleicht lockt das Geld dann doch mehr. Aber Fakt ist, soweit wir es wissen, hat diese 1 Million Belohnungsauslösung, Auslobung nicht wirklich zu einem weiteren Ermittlungserfolg geführt.
Jochen Schiller, Sie schütteln den Kopf. Kriegt man sie?
Nicht schütteln wegen Widersprechen, sondern dass Belohnung und Strafverfolgung Täter löst vielleicht ein Teil hinterher das Problem, aber es löst nicht das eigentliche Problem. Also weder dem Sturm noch dem Hochwasser noch dem Cyberangriff ist irgendeine Kamera oder eine Strafverfolgung, ist dem Unwetter komplett egal. Wir müssen die technischen Systeme absichern. Das sind ja auch alle dabei. Man sagt, das ist dann technisch Redundanz. Also ne, mehrfach auslegen, das ist wichtig. Aber es wird immer was passieren. Also wir können es nicht ganz sicher machen. Deswegen ganz wichtig, und es hat in Berlin ja nur, sag mal, teilweise geklappt, die Prozesse. Man muss es auch mal einüben. Denn so einen richtigen Stromausfall, ganz ehrlich, hat in Berlin noch keiner mal so richtig größer mal geübt. Und mal wieder so hochfahren eines Stadtteils. Haben wir schon mal einen Stadtteil verlegt? Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht bisher. Das heißt, solche Sachen, da gibt es Konzepte, da gibt es ganz viel. Also Berlin hat sehr, sehr viel Wissen, nur das liegt teilweise, ich sag's mal ganz direkt, in den Kellern rum. Na, da gibt es ganz viele Konzepte, die wurden nicht mal dort genutzt, wo man sagt, eigentlich wissen wir schon mehr. Wir müssen es mal machen, wir müssen mal es üben. Und das Dritte ist die Bevölkerung. Das haben wir ja gerade schon angesprochen, also die Eigenvorsorge.
Ich möchte noch ein bisschen bei den Tätern bleiben, um zu erfahren, welche Gründe dazu führen, dass solche Anschläge sind. Die sind ja sehr unterschiedlich. Bei der Vulkangruppe ist es ja vielleicht, weil man generell etwas gegen diesen Staat hat und gegen Unternehmen, die Gewinne machen. Das ist ja bei vielen Cyberangriffen etwas ganz anderes, wo man auch Staaten dahinter vermutet, Russland und China dann dahinter vermutet. Wie sehr, Konstantin von Notz, kümmert sich das parlamentarische Kontrollgremium und auch die Geheimdienste darum, herauszufinden, wer es ist?
Es ist ohne jeden Zweifel so. Es gibt Linksextremisten, die sich gegen Infrastruktur und bestimmte Einrichtungen wenden und da auch militant sind. Es gibt Rechtsextremisten in Deutschland, die versuchen, den Tag X herbeizuführen. Mhm. Und es gibt natürlich Islamisten und Extremisten aller Art, die diesen Staat sowieso verachten. Und wir wissen ja auch aus Zeiten der deutschen Teilung, dass es auch ausländische Nachrichtendienste gibt, die sich sehr gerne sozusagen mit den Extremisten bei uns verbünden, wie das zum Beispiel die Staatssicherheit mit der RAF gemacht hat, und diesen Terrorismus im Ausland fördern nach dem Motto, die Feinde meines Feindes sind mein Freund. Das ist einfach die Gemengelage, mit der wir es zu tun haben. Deswegen, man muss da genau hingucken, wer da in welchem Fall unterwegs ist. Wir haben in einzelnen Fällen eine sehr klare Attribution. Obwohl ja, wenn Dienste unterwegs sind, wenn Nachrichtendienste, Geheimdienste versuchen, im Ausland eine Straftat zu begehen, dann machen sie das ja immer, damit es nicht nachvollziehbar ist. Ja? Aber wir haben bei den Anschlägen auf die DHL-Pakete, auf die Frachtinfrastruktur in Europa, die auch hier in Deutschland Brandsätze ausgelöst hat an Flughäfen in Leipzig und in anderen europäischen Ländern, da hat man eine klare Attribution nach Russland. Und es gibt natürlich in diesem, sage ich mal, extremistischen Bereich eine ganze Reihe von Hinweisen, dass sich die Leute, die hier extremistisch militant unterwegs sind, durchaus auch im Ausland orientieren. Und diese bunte Vielfalt von Problemen und Bedrohungsszenarien, die konfrontiert man. Der GBA hat mehrere Verfahren laufen. Ja, das
Generalbundesanwalt.
Der Generalbundesanwalt hat mehrere Verfahren laufen. Hier und da wird auch schon was verhandelt. Wenn Sie nach Polen gucken, auch da werden immer wieder diese sogenannten Low-Budget-Agenten festgenommen. Das gibt es hier sogar in Deutschland im Zusammenhang mit Bundestagswahlen, wo durch so Aktionen wie mit Bauschaum Autos zu sabotieren, eben auch versucht wird, auf Wahlen Einfluss zu nehmen. Also insofern, das ist einfach die Gemengelage, in der wir unterwegs sind. Und das sage ich jetzt nicht als grüner Oppositionspolitiker, sondern sagen die Spitzen unserer Sicherheitsbehörden. Mhm. Ja? Der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Landesämter für Verfassungsschutz, alle sagen, die sind unterwegs und versuchen uns hier, ich sage das jetzt mal im übertragenen Sinne, den Laden anzuzünden, die Gesellschaft zu spalten, zu polarisieren, und davor schrecken sie auch vor militanten Aktionen nicht zurück.
Und dazu zählt dann auch, die Fahrplanauskunft von der Deutschen Bahn lahmzulegen?
Das kann ich Ihnen nicht klar attribuieren, aber es gibt in mehreren Fällen, gibt es diese Zuschreibung, weil Sie es gerade angesprochen haben, Russland und China. Es gibt diese Hinweise auf China. Wissen wir auch, ist auch etwas, was das Bundesamt für Verfassungsschutz ganz offen kommuniziert, dass in China von staatlicher Seite gefördert Sicherheitslücken in Deutschland ausspioniert werden und gesammelt werden. Aber alle wissen es, und es ist ein offenes Geheimnis, dass auch in Ländern wie Nordkorea es geradezu ein Geschäftsmodell ist, sozusagen Cyberangriffe gegen Deutschland zu machen, Daten einzufrieren, Unternehmen zu erpressen, was dann am Ende zu einem Schaden von über 200 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland führt. Deswegen, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, und da sage ich, gibt es den Gap. Ja? Mhm. Wir stehen im Fokus dieser Angriffe. Es gibt mehrere Player, die wollen die geopolitische Welt verändern, und da ist Deutschland sozusagen eine tragende Säule, und deswegen stehen wir im Fokus dieser Angriffe.
Mhm. Stefan Boy, wie wichtig ist es für die Unternehmen zu wissen, wer sie angreift und warum?
Ich sag mal so, am Ende des Tages spielt es im Ergebnis keine Rolle. Der Brandsatz, der gelegt wurde, ob wie ausgeführt von rechts, von links, von wem auch immer, im Ergebnis war die Infrastruktur zerstört. Und für die Unternehmen steht an erster Stelle, schnellstmöglich die Versorgung wiederherzustellen. Und das muss man auch mal, möchte ich an der Stelle auch deutlich mal sagen, was hier in Berlin geschafft wurde von den Fachkräften, von der gemeinsamen Arbeit der Netzbetreiber, auch deutschlandweit, die unterstützt haben bis nach Österreich. Da brauchen andere Wochen für die Kabelverbindung, die hier in 3 Tagen respektive in 5 Tagen von der Komplexität geschaffen worden sind. Denn man darf nicht vergessen, Wir reden hier nicht über die Lüsterklemme, die wir alle kennen an der Lampe, sondern wir reden über armdicke Kabel mit 110.000 Volt. Und wenn ich da auch nur ein Staubkorn und Dreck drin habe, dann fliegt mir das alles wieder um die Ohren, wenn ich die Spannung drauf gebe. Das heißt, es war ein enormer Druck und das ist das, was im Fokus der Unternehmen steht. Also wie kann ich schnellstmöglich die Versorgung wiederherstellen? Und natürlich stehen die Unternehmen im Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Aber wir hatten ja gerade die Diskussion, wie viel sage ich im Vorfeld, was soll ich machen? Ich sage mal, ein Infrastrukturbetreiber, egal ob jetzt Gas, Wärme, Strom, Wasser, der dir die primäre Kernaufgabe hat, die Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge rund um die Uhr zuverlässig zu versorgen, der kriegt jetzt eine Information, auf euch ist ein Anschlag geplant. So. Was soll der machen? Sagt er, okay, ich mache das Netz aus, damit es nicht kaputt geht, für den Fall, dass der Anschlag kommt. Nein, kann er nicht. Das heißt, es ist immer eine Interaktion, ja, und letztendlich bewahrheiten sich ja zum Glück bestimmte Erkenntnislagen dann auch nicht. Also wir hatten auch Phasen, Stichwort Europameisterschaft und so weiter, wo wir natürlich gesagt haben, besondere Wahrnehmung, und da steht Berlin nun mal im Fokus. Und dessen sind sich die Unternehmen auch bewusst. Das möchte ich nochmal unterstützen, was Frau Giffey gesagt hat. Wir sind nun mal die Bundeshauptstadt. Und wenn ich eine Sichtbarkeit erlangen möchte, ja, was ist die Motivation? Ich möchte destabilisieren, ich möchte Botschaften senden, ich möchte, dass das Brandenburger Tor dunkel ist oder der Reichstag als Symbolik. Und dann ist die jeweilige Infrastruktur nur Mittel zum Zweck.
Wir reden über die kritische Infrastruktur, über Angreifer und deren Abwehr. Wir reden darüber, wie wir uns schützen können. Industrie, Staat und Gesellschaft, was wir tun können und was wir schon gemacht haben. Gerade in jüngster Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, ist ein Bundesgesetz verabschiedet worden, was genau das soll, nämlich kritische Infrastruktur schützen. Das KRITIS-Dachgesetz, sperriger Name. Es beinhaltet aber genau das, nämlich dass Unternehmen sich schützen sollen, dass es Meldepflichten gibt und vieles, vieles mehr. Allerdings, Konstantin von Notz, ist das ein Gesetz, was nicht unbedingt bei allen auf Begeisterung stößt. Bei Ihnen zum Beispiel nicht. Warum nicht?
Also erstmal ist es gut, dass es kommt, dass grundsätzlich etwas in dem Bereich passiert. So wie die Bundesregierung es jetzt gemacht hat, ist es ausgesprochen unvollkommen. Beim KRITIS-Dachgesetz geht es eigentlich darum, dass man den physischen Schutz mit dem digitalen Schutz verbindet. Um es platt zu sagen, man hat einen Computer, der ist super geschützt durch eine tolle Firewall, aber jeder kann an dem Computer vorbeigehen und einen USB-Stick reinstecken. Ne, das ist natürlich unvollkommener Schutz. Da hast du ganz tollen digitalen Schutz, aber eben keinen guten physischen Schutz. Und eigentlich soll das jetzt in diesem KRITIS-Dachgesetz zusammengefasst werden. Das wird es nicht. Und man muss sagen, dass die Bundesregierung alle konkreten Regelungen gescheut hat und das in Rechtsverordnungen packt, die jetzt noch nicht vorliegen. Ja, man hat das gemacht, weil es Druck von der EU-Ebene gibt, diese Richtlinien umzusetzen, aber das Wesentliche ist noch nicht geschehen und deswegen gibt es massive Kritik auch aus der Wirtschaft und deswegen muss man da jetzt schnell nachbessern.
Wir wurden sogar schon verklagt von der EU, weil wir so lahm waren in der Umsetzung dieses einen Gesetzes. Professor Schiller, was hilft dieses Gesetz und wo nicht?
Also wie Herr von Notz schon gesagt hat, KRITIS-Dachgesetz, physische Struktur. Wir haben parallel dazu, gibt es ein Gesetz, das lassen wir die Abkürzungen weg, NIS2 etc. Es gibt auch Gesetze, die die IT-Struktur schützen, extrem wichtig. Und für mich immer das Wichtigste, erstmal das Bewusstsein zu schaffen bei allen Akteuren. Ich bin ja betroffen. Wir haben ganz viele tolle kleine Firmen, Startups, Mittelständler, die extrem wichtig sind für die Industrie. Die wissen das teilweise gar nicht. Die werden jetzt so langsam sich bewusst, ich stelle ja vielleicht einen kleinen Schalter her, der wird in irgendwas Wichtigem hinterher vielleicht im Kraftwerk eingesetzt. Dann gehöre ich in eine lange Kette rein. Ich bin auch wichtig. Was hat man alles versäumt? Genau die Kleinen mit aufzunehmen. Wer weiß denn schon, dass eben 80% der schönen Photovoltaikanlagen der Häuslesbesitzer über chinesische Clouds gesteuert werden. Ne? Aber in der Summe bringen die so viel Leistung, dass das Stromnetz ein Problem bekommen kann. Wir haben noch ein weiteres Gesetz, das nennt sich Cyber Resilience Act, also wo es darum geht, wie werden die technischen Komponenten robuster. Denn woher wissen Sie denn, wenn Sie eine ganz tolle neue Technik sich einbauen in irgendein Umspannwerk, was denn da eigentlich drin ist? Das ist eine Komponente, die haben Sie von einem Sub-Sub-Sub-Unternehmer und der holt es aus China. Wissen Sie, ob die Hardware da drin in 10 Jahren immer noch das macht, was er machen soll? Wissen Sie, ob die Software-Updates alle richtig sind? Auch dazu gibt es jetzt gewisse Rahmen, dass das, ich sag mal, wie bei Bioprodukten nachverfolgbar ist. Und das ist ein erster richtiger, wichtiger Schritt.
Also sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber alle Gesetzesvorschläge lediglich dazu da, im Prinzip erstmal die kritische Infrastruktur zu identifizieren als solche und gar nicht mehr, nicht zu schützen?
Na, doch, doch. Also wenn man identifiziert hat und das Bewusstsein geschaffen hat, dann fängt man natürlich aus eigenem Interesse auch den Schutz an, denn sie haften ja auch. Das ist also nicht so, dass so ein Gesetz einfach nur gemacht wird, sondern die Idee ist natürlich auch eine gewisse Haftung. Auch da gibt es noch viele Lücken, aber das, ich sag mal, im Idealfall auch ein Vorstand mal nicht einfach sagen kann, das wälzt sich auf eine Versicherung ab, sondern bei gewisser grober Fahrlässigkeit irgendwann auch eine Haftung dann mal mitkommt.
Stefan Boy, haben die Berliner kritische Infrastrukturunternehmen das schon umgesetzt, was da drin steht? Oder sind wir davon auch weit entfernt?
Die Unternehmen bereiten sich ja seit Jahren vor. Ich hatte ja gesagt, es ist ja nicht so, dass die Unternehmen nichts machen. Und die Unternehmen gucken natürlich. Aber es ist natürlich immer eine Frage, wie viel mache ich? Weil über eins müssen wir uns im Klaren sein, ich kann nicht alles schützen. Wir hatten es angesprochen, ich habe die drei Säulen genannt, auch gegen eine Naturgewalt kann ich mich nur bedingt vorbereiten. Und es gibt sozusagen so einen Dreisatz, das heißt einmal verhindern. Was heißt verhindern? Ich kann über Sensorik, was Frau Giffey sagte, schneller werden. Ja, ich kann das niedrigschwellige Angebot durch einen höheren Zaun, so platt wie es klingt, oder durch andere Maßnahmen, durch eine Härtung, durch eine Einhausung mehr erschweren. So. In einer Welt, wo das nicht passiert ist, war es nicht erforderlich. Jetzt merken wir, die Welt hat sich geändert, sehr dramatisch in kurzer Zeit, also wird das jetzt nachgezogen. Schneller wieder herstellen, also schneller werden in der Bearbeitung, auch da arbeiten wir, in der Erkennung, in der Sensorik, es wurde angesprochen, das wird auf den Weg gebracht. Und wir schauen jetzt ganz genau, gucken wir auch schon einen kleinen Tick in die Zukunft, also machen wir immer nur das, was sein muss, oder gucken wir auch, wie ist die Gesamtlage und was hilft dabei und was kann man auch gemeinsam machen? Das ist ein großer Vorteil, dass es jetzt sozusagen auch bei den großen Infrastrukturen gemeinsamen Gesellschaften, nämlich das Land Berlin, gibt. Und damit werden viele Dinge einfacher, weil einfach ein Austausch viel leichter möglich ist.
Mhm. Franziska Giffey, das Gemeinsame ist ja dann auch Ihr Beritt. Bei dem Anschlag sagten Sie damals, wer kann, sollte bei Freunden übernachten im Januar. Was sagt das dann über den Zustand unseres Schutzsystems? Welche Rolle sollte da die Bevölkerung spielen?
Also ich glaube, man muss es ein bisschen voneinander trennen. Wir sind ja jetzt gekommen von einer Kritis-Dach-Gesetzgebung auf Bundesebene, ja, bis hin zu, was man empfiehlt in einer Akutlage. Ich glaube, das eine ist wirklich Vorsorge, Prävention, Schutz und das andere ist akute Krisenbewältigung. Das muss man ganz klar trennen. Und wenn Sie eine Situation haben, wo Sie nur einen kleinen Teil der Stadt betroffen haben, dann ist es natürlich bei Minusgraden in einer solchen belastenden Situation ein Rat zu sagen, okay, solange bis wir das im Griff haben, guckt, dass ihr ausweicht. Das haben viele ja auch gemacht, das hat auch gut funktioniert. Das andere ist, was jetzt von Bundesebene als Dachrahmengesetzgebung uns gegeben ist, und ich muss Ihnen sagen, wir haben das aus Berlin sehr unterstützt, uns auch im Bundesrat sehr dafür eingesetzt, dass diese Gesetzgebung kommt. Es gab ja kritische Stimmen, auch die Frage, für welche Unternehmen gilt es denn? Und das ist natürlich, ich sag mal, wird an vielen Stellen nicht der Lage vor Ort gerecht. Das heißt, man muss also schon als Landesregierung auch etwas tun, um dieses Rahmengesetz von Bundesebene dann auch mit Leben zu füllen. Und für uns ist jetzt total entscheidend, dass wir mit unseren Kritis-Unternehmen gemeinsam auch diese Dinge ganz konkret umsetzen. Wir haben in den letzten, sag ich mal, 10 Wochen, seit Anfang Januar, unsere Videoüberwachung um 500% gesteigert, weil wir nach diesen Ereignissen im Senat uns verständigt haben, und das ist ja das Datenschutzgesetz auf Berliner Ebene, was jetzt auch im Parlament in der letzten Phase ist, dass wir gesagt haben, das, was die Unternehmen bisher getan haben, also auf ihren eigenen Grundstücken, auf privatem Grund, Videoschutz, Sensorik, Kameras, all das zu machen, um ein Frühwarnsystem zu haben, das muss auch im öffentlichen Straßenland möglich sein. Das hat bisher der Datenschutz verhindert. Und ich finde es absolut nötig, dass wir da in der Abwägung eben ganz klar sagen, ja, bei der kritischen Infrastruktur, bei neuralgischen Punkten muss es auch im öffentlichen Straßenland möglich sein, diese Videoüberwachung zu haben, mitgekoppelt da eben Sensorik, Meldesystem und so weiter, optisch, thermisch, die entsprechenden Einhausungen, die Herr Boy auch erwähnt hat, aber eben auch eine klare Überlegung in die Zukunft gedacht, inwiefern wir können nicht alles permanent bestreifen und bewachen. Das machen wir jetzt an bestimmten Punkten, aber inwiefern können wir da zum Beispiel auch das Thema künstliche Intelligenz uns zunutze machen. Ja? Nicht jede Bewegung an einem neuralgischen Punkt ist gleich ein Angriff, aber es gibt diese Bewegungen, die ein Angriff sein können, und dann muss es eine schnelle Warnung geben. Der Brandsatz oder die drei Brandsätze, die an der Kabelbrücke in Lichterfelde gelegt worden sind, die sind ja erst bemerkt worden, als die Flammen schon lichterloh standen. Wenn man eine thermische Sensorik zum Beispiel gehabt hätte mit Meldung und Videoüberwachung, hätte man viel früher auch natürlich eine Warnung abgeben können. Dann wäre vielleicht gar nicht es zu einer Verschmelzung von 5 Hochspannungskabeln und 10 Mittelspannungskabeln gekommen, weil man viel früher hätte eingreifen können.
Gehört das zum neuen Resilienzkonzept, was dann verabschiedet wird?
Also wir haben ja nach Adlershof im Dezember letzten Jahres schon ein Resilienzkonzept für unsere Stromversorgung gemacht. Da ging es vor allen Dingen um Prävention, Krisenmanagement, aber auch eben dann die entsprechende Schutzmechanismen des Netzes. Und wir haben eigentlich nicht erwartet, dass wir sofort, nachdem wir das im Dezember im Senat beschlossen haben, gleich am 3. Januar die Erstanwendung machen müssen. Ja, das hat gut funktioniert, weil es ja auch um die Krisenstäbe ging, um die Abstimmung von Polizei, Feuerwehr, THW, also von allen Akteuren, die Krisenstäbe dann aufbauen in so einer Situation. Man muss aber sagen, dass natürlich aus jeder so einer Krisenbewältigung man auch immer Dinge lernt. Ja.
Welche denn?
Also ich sag mal, das eine ist sicherlich die Frage, was macht man unterhalb von einer Großschadenslage? Also es ist ganz deutlich, man braucht auch unterhalb einer Großschadenslage, die ist ja dann ausgerufen worden, definitiv eine gemeinsame Koordination. Und das muss ein Thema sein, was wir auch nochmal stärker nach vorne tragen. Das
also einen obersten Krisenmanager sozusagen.
Das ist so. Wir haben sehr gute Teams von Feuerwehr, THW und so weiter. Wir haben in der Energieverwaltung auch einen eigenen Krisenstab, der seit der Energiekrise nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine aufgebaut wurde. Ist, aber wir können an der Stelle noch besser den Katastrophenschutz und dieses akute Krisenmanagement aufstellen. Das wird jetzt auch Gegenstand einer Senatsbefassung sein im Mai. Und wir haben ganz klar auch ein Lessons learned, also Schutz neuralgischer Punkte, kritischer Infrastruktur sowieso, darüber haben wir heute schon viel gesprochen. Aber ein Thema, was wir noch nicht so viel besprochen haben, ist für uns ein ganz großer Arbeitsauftrag. Das ist das Thema Mobilfunk und Kommunikation. Also wir haben gemerkt, der Mobilfunk ist in diesem Fall sehr schnell weggebrochen und damit war natürlich die Kommunikation mit der Bevölkerung sehr eingeschränkt. Wir haben ja hier in der Stadt ein System Cell Broadcast, wo wir in einem bestimmten Stadtgebiet zentral auch von der Innenverwaltung alle Handys, die sich in einem Gebiet befinden, ansteuern können und eine Nachricht senden können. Das hat dann aber nicht mehr funktioniert. Und das heißt, diese Frage, weil die Mobilfunkmasten ausgefallen sind, ne, diese Frage, wie sichern wir zumindest, dass Notrufe stattfinden können, dass jemand einen Anruf tätigen kann oder eine Textnachricht schicken kann, das hat sich als extrem relevant erwiesen. Deswegen haben wir auch mit allen Mobilfunkbetreibern, die wir hier in der Stadt haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wir werden bis Juni ein Resilienzkonzept Mobilfunk hier erarbeiten, wo es genau darum geht, was getan werden muss, damit in einer Krisensituation in der ganzen Stadt ein Mindestmaß an Mobilfunkversorgung für die Notrufe, für die Information der Bevölkerung aufrechterhalten werden. Das ist ein sehr wichtiges Lessons learned aus dieser Situation, die wir Anfang des Jahres hatten.
Professor Schiller, wie weit sind wir davon entfernt?
Ja, also ich muss erst mal sagen, es war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich und auch enttäuschend zu sehen, wie schnell die Mobilfunknetze nicht mehr funktioniert haben, weil die Versprechen der Netzbetreiber sehen da ganz anders aus. Das ist der eine Punkt. Die Station entsprechend auszurüsten, das ist technisch alles machbar, das ist kein Zauberwerk, das ist einfach Geld. Das ist eine Geldfrage, das zu machen. Das muss man machen. Ob die das machen, die Netzbetreiber, ist eine ganz andere Sache, weil die Gewinne sind ja auch nicht so hoch immer. Das ist das Nächste. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn man die Kommunikationssysteme hat, muss man auch wissen, was kommuniziere ich der Bevölkerung. Und da sind ja einige Sachen, ich sag mal, nicht ganz so optimal gelaufen, das dazu geführt hat, dass dann diese Warnung, die dann eine Entwarnung war und so weiter und so fort, da gab es einige Meldungen, wo man einfach sagen muss, auch das muss man üben. Wer schickt welche Meldung an wen? Wie erreiche ich die richtigen Zielgruppen? Wie erreiche ich die Menschen, dass sie auch wissen, pass mal auf, schaltet mal eure Heizung ab, lasst sie nicht einfach mal wieder anspringen, danach sind die Heizungen kaputt und so weiter und so fort. Also solche Konzepte auch da wieder, man muss es üben. Die Konzepte als solches gibt es, die Systeme hier in Berlin hat ja eigene Systeme mit Cutwaren etc., wo man an die Bevölkerung rankommt, muss man entsprechend nutzen. Aber in der Tat, die Netze müssen funktionieren.
Mhm. Konstantin von Notz, wo beginnt und wo endet da die Verantwortlichkeit der Unternehmer und Unternehmen da zu investieren?
Also erstmal wollte ich noch ergänzen, weil wir ja jetzt nur über Unternehmen sprechen, das trifft natürlich auch die öffentliche Hand, ja. Und da haben wir auch massive Probleme. Bei ganz trivialen Dingen angefangen, wie dem ordentlichen Schutz der digitalen Infrastruktur. Wir haben ja hier in Berlin ein Gericht gehabt, das praktisch jahrelang ausgefallen ist, weil es so einen harten Cyberangriff gegeben hat. Es gibt Cyberangriffe gegen Universitäten, gegen Rathäuser, so deswegen. Ne? Und das war ja bei der Umsetzung des Kritisdachgesetzes der erste Move sozusagen der Großen Koalition, das alles den Unternehmen vor die Füße zu kippen und zu sagen, aber selbst für die öffentliche Hand bitte nicht, das ist nämlich wahnsinnig teuer und wir wollen das nicht. So, also deswegen, die müssen das auch machen. So, und die Unternehmen auch. Und es ist eben schon angeklungen, es gibt diese bisschen willkürliche 500.000 Personengrenze. Ja, ich habe meinen Wahlkreis ja in Schleswig-Holstein, da im ländlichen Raum. Da kommen die Krankenhäuser eben nicht auf 500.000 für die Versorgung.
Zur Erklärung, ein Unternehmen muss mindestens 500.000 Menschen versorgen, sozusagen als kritische Infrastruktur, um unter das Kreditdachgesetz zu fallen.
Genau. Und trotzdem sind die Krankenhäuser bei uns natürlich total wichtig für den individuellen Menschen, und denen kannst du überhaupt nicht erklären, warum ihre Krankenhäuser schlechter geschützt werden als jetzt welche in Großstädten. So. Deswegen, auch da wird man nachbessern müssen, aber ich will das nicht alles so verdammen, weil es geht ja am Ende darum, sozusagen Step für Step besser zu werden. Wir müssen jetzt einfach diese Rechtsverordnung abwarten, bis die Unternehmen wirklich wissen, was konkret von ihnen gefordert wird. Davor drückt sich die Bundesregierung bisher. Und dann muss man das als sich fortentwickelndes Konzept sehen. Und man muss es einfach so sagen, Herr Beul hat es im Grunde eben anklingen lassen, es wird nicht den Schutz geben vor solchen Angriffen, sondern man kann das Schutzniveau nur so hochzoomen. Ja? Ein Sicherheitsgurt in einem Kfz heißt ja auch nicht, dass ich mich nicht mehr verletze bei Verkehrsunfällen, aber es erhöht das Schutzniveau. Und wenn ich dann noch ein Airbag einbaue, dann ist das Schutzniveau wieder höher. Und so muss man das jetzt sehen, aber wir müssen eben anfangen, uns darum zu kümmern. Und es muss auch Geld, also es wird auch Geld kosten.
Stefan Beul, ist das so? Müssen die Unternehmen das in die Hand nehmen?
Naja, ich hatte ja gesagt, ein Kritisbetreiber per se und gerade im Energiebereich, also Strom, Gas, Wasser, Wärme, macht das ja per se schon immer. Das liegt in der DNA in den Unternehmen. Ne? Also, und natürlich musste auch Geld in die Hand genommen werden. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, am Ende des Tages, in Abhängigkeit von der Größe, von der Menge, von der Summe, wird es auch irgendwo beim Kunden ankommen. Allerdings ist es nach meiner Ansicht nach so gering, also homöopathisch verteilt auf alle, dass der Mehrwert, dass wir im Ereignis dann diese Strukturen haben, das bei Weitem überwiegt.
Lassen wir uns mal darauf schauen, was denn tatsächlich sich da noch verändern muss. Wir hatten schon so ein bisschen das Kreditdachgesetz, da muss ja noch viel umgesetzt werden, da gibt es dann auch viel Kritik. Es gab aber auch während des, nach dem Anschlag hier im Januar, auch Kritik. Sie erwähnten es schon, Franziska Giffey, an der Art der Koordination. Professor Schiller, wie gut muss die Kommunikation als Krisenvorsorge zwischen Bund, Ländern, Kommunen, die ganz große Ebene, eigentlich funktionieren, damit wir besser geschützt sind? Was muss sich da verändern?
Also wir hatten es schon angesprochen, dieses ganze Thema Lagebild. Ich hatte das vor vielen Jahren in Österreich mal gesehen, im Innenministerium. Die konnten sekundengenau sagen, Belegungszustände der Krankenhäuser, ob eine Lawine abgegangen ist, was ein Zug gemacht hat, wie das Abwassersystem funktioniert, haben von allen möglichen alles zusammengefasst bekommen. Österreich ist anders organisiert, ist alles klar. Also das ist praktisch so eine der Sachen. Dann müssen natürlich die Kommunikation untereinander, wir haben es gesehen bei dem Stromausfall, da gab es ganz viele Stäbe. Das ist richtig. Diese Stäbe muss man besser koordinieren, genau richtig. Man braucht die Person, wer auch immer das ist, aber jemand, der führt, in so einer Krise wirklich führt und sagt, okay, das ist es jetzt, ich kommuniziere das dann nach außen, es wird auch entsprechend entschieden. Wir haben das selber erlebt bei uns als Universität, wir haben verschiedenen Stäben verschiedene Auskünfte bekommen. Also bei uns war die Tiermedizin betroffen. Und das lässt dann so etwas ratlos stehen, ja, was machen wir denn jetzt? Also die Kommunikation, auch da wird Berlin demnächst, kann man nicht so viel sagen, aber ein Zentrum bekommen, wo man genau das dann auch mal ausprobiert. Diese Kommunikation zwischen den Stäben, wo man das mal erproben kann. Also das wird eine ganz interessante Sache zum Thema Resilienz. Das muss also durchgängiger werden. Und dann dürfen aber auch so Sachen wie ein Amtshilfeersuchen nicht stundenlang herumliegen. Solche Dinge. Also es sind einige Abläufe, die man einfach trainieren muss, wo man sagen muss, das muss einfach durchlässiger funktionieren. Das kann man teilweise mit IT erreichen. Die muss dann natürlich entsprechend funktionieren. Da haben wir noch einiges vor uns. Aber die Kommunikation auf der Ebene und das Üben ist A und O.
Okay. Wobei man sagen muss, wir hatten ja einen großen Krisenstab, in dem alles zusammengelaufen ist. Ne? Also das darf man jetzt auch nicht negieren. Das war in der Senatsinnenverwaltung in der Klosterstraße, gibt es den Krisenlageraum und dort sind alle zusammengekommen. Jeder. Herr Beul war dabei, ich war dabei, die Innensenatorin hat es geleitet. Wir hatten alle Kritisunternehmen am Tisch, wir hatten den Bezirk am Tisch, wir hatten die Bundeswehr dann nach der Großschanze. Also wir hatten genau diesen großen Krisenstab. Und natürlich muss es auch so sein, dass wir genau an diesem Modell, also wie kriegt man alle einzelnen Krisen, ob THW, Feuerwehr, Polizei, wie kriegt man all die in so einer Situation zusammenkoordiniert? Und das Lagebildthema ist auf jeden Fall eins, was ich auch sehe als Zukunftsthema, dass wir eben nicht nur in einer Krisensituation ein aktuelles Lagebild haben, damit beschäftigen sich auch andere Städte weltweit. Rio de Janeiro ist ein Beispiel, wo es eben Orte gibt, an denen so ein Lagebildzentrum für eine Großmillionenmetropole da ist, die im Ernstfall sofort reagieren können.
Man sieht ja schon an den Schwierigkeiten, die eine Großstadt wie Berlin hat, wie schwierig das wird, wenn wir über Großschadensereignisse reden, die eben über Landesgrenzen hinausgehen. Und das haben wir im Ahrtal gesehen, wenn eben zwei Bundesländer betroffen sind, dann wird es richtig kompliziert. Dann weiß man teilweise nicht, wer auf der anderen Seite angerufen werden muss. Und das müssen wir üben. Wir müssen Großschadenslagen üben und sozusagen, dass Berlin jetzt ein Takeaway nimmt aus dieser krisenhaften Situation, das setze ich voraus und das finde ich natürlich super. Aber wir müssen für die Dinge, die wir sehen und die Bedrohungsszenarien, die wir sehen, eben auch den grenzübergreifenden Schadensfall bedenken und da wird es diffus, sage ich mal. Und im Grunde braucht man, ohne jetzt hier komplizierte rechtliche, verfassungsrechtliche Diskussionen aufzumachen, aber wir brauchen eigentlich für so eine Lage Verfassungsänderungen, damit es jemanden gibt, der den Hut auf hat. Ja, das machen die Länder natürlich sehr, sehr ungern. Aber das ist meiner Ansicht nach der Situation nicht angemessen. Und ich finde, wenn man jetzt das Ahrtal nimmt und diese entsetzliche Katastrophe, dann muss man sagen, bei allen Selbstbestimmungsbedürfnissen in den föderalen Logiken für diese Großschadensereignisse muss es klare Zuständigkeiten geben. Da muss klar sein, und auch hier ist das ja vorstellbar, dass Brandenburg voll mit betroffen ist und da leben auch Menschen. Und dann muss eben so eine Krise auch gemeinsam gelöst werden und dafür muss es klare Zuständigkeiten geben.
Was sollte sich politisch denn ändern beim nächsten Anschlag? Was sollte da anders laufen, Franziska Giffey?
Ich würde mal das unter drei große Oberbegriffe stellen. Resilienz, Redundanz, Souveränität. Was meine ich damit? Das Thema Resilienz ist eins, was wir heute vielfach schon besprochen haben. Es gibt eine organisatorische, eine technische, aber auch eine persönliche Resilienz. Also wie vorbereitet bin ich eigentlich auf eine schwierige Lage? Das zweite ist das Thema Redundanz. Und das hat damit zu tun, dass ich mich vorbereite, wenn ein System ausfällt, greift dann ein anderes. Das hat mit unserem Stromnetz zu tun. Wir haben ja die N-1-Regelung. Also eigentlich jede Leitung wird durch eine redundante Leitung gepuffert. Und das ist ja auch der Grund, warum Sie an ganz vielen Stellen ja nicht merken, wenn ein Angriff da ist. Wir haben unser Cyber Security Operations Center, wo wir jeden Tag Angriffe auf unser Landesnetz abwehren. Davon merken Sie gar nichts. Aber das machen wir trotzdem, weil wir Redundanzen haben, weil wir resilient sind. Und das Dritte ist das Thema Souveränität. Wir haben an ganz vielen Stellen große Abhängigkeiten, auch in der Stromversorgung natürlich. Und bei der Frage, wie werden wir denn autark auch von bestimmten äußeren Einflüssen. Ein ganz großes Thema, was ich habe auch als Wirtschafts- und Energiesenatorin, ist das Thema erneuerbare Energiestrom. Stichwort, wir haben ganz viele Dächer in Berlin. Auf diesen Dächern sind Solaranlagen. Und auch auf den betroffenen Dächern waren Solaranlagen. Was wir gemerkt haben ist, die konnten nicht abgerufen, nicht eingesetzt werden, weil jede Solaranlage, die gängig auf dem Dach installiert ist, braucht, damit sie den Strom einspeisen kann, eine Speichereinheit und entsprechende technische Vorrichtung, damit sie auch ohne Stromversorgung aus dem Netz funktioniert. Sowas kann man relativ gut nachrüsten, muss man aber machen. Und das ist dann eine Souveränität, dass wir unseren eigenen Strom von unseren eigenen Dächern in die Selbstversorgung kriegen, auch wenn der Strom mal ausfällt, auf Wohngebäuden, auf Logistikern, auf Unternehmensdächern.
Stefan Boy, was muss beim nächsten Mal anders werden?
Also ich bin der Meinung, um das nochmal aufzunehmen, wir müssen auf das Thema Vernetzung setzen. Wir müssen bei der Gefahrenabwehr auf das Thema Vernetzung setzen und ich bin mal ein bisschen kontrovers zum Herrn von Notz, der sagt, er braucht eine Verfassungsänderung für das Thema gemeinsame Zusammenarbeit. Ich glaube, wir können das tatsächlich über ein Lagebild lösen. Warum? Ich stelle mal hier einen Euro hin und dann frage ich Herrn von Notz, was er sieht und dann sagt er mir, ich sehe eine Eins. Und dann werde ich gefragt, was ich sehe und sage, da ist keine Eins, da ist ein Adler und Frau Giffey wird sagen, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, da ist ein goldener Ring mit Strichen drauf. So, was möchte ich damit sagen? Jeder aus seiner Position, mit seiner Verantwortung, mit seiner Rolle guckt auf diese Lage, kann aber nicht drumherum laufen. Wenn es uns aber gelingt, dass wir alle gemeinsam auf das Gleiche schauen, zur gleichen Zeit, dann können wir unsere Tätigkeiten sozusagen sogar ohne Kommunikation, ich bin jetzt mal ganz wild in der These, gemeinsam abgestimmt, weil wir auf das Gleiche gucken. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein, diese Erkenntnis zu sagen, lasst uns einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam auf die Ereignisse gucken können. Und dann werden wir auch in der Ereignisbewältigung deutlich schneller werden und deutlich besser, noch besser als wir heute schon sind. Das möchte ich deutlich nochmal an der Stelle sagen. Und mir ist es wirklich nochmal ein Bedürfnis. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren auch ehrenamtlich in der Gefahrenabwehr im Land Berlin tätig. Und diese Koordination durch das Ausrufen der Großschadenlage hat hervorragend funktioniert. Und das möchte ich wirklich deutlich nochmal sagen. Es wird gerne so ein bisschen Berlin-Bashing manchmal gemacht, aber wir waren alle zusammen, es gab eine Abstimmung. Die wesentlichen Themen sind gemeinsam mit Feuerwehr, mit Innenverwaltung, mit den Infrastrukturbetreibern wirklich auf den Punkt abgestimmt worden. Na klar, es gibt immer noch Verbesserungen.
Sonst wären wir auch nicht nach 3,5 Tagen durch gewesen und statt 5, wie am Anfang befürchtet waren.
Ja, also es haben alle angepackt, alle auf den Punkt gearbeitet. Und ja, ich bin dabei, es gibt überall Punkte, wo wir besser werden müssen. Und das wäre ein Punkt, Vernetzung für die Sicherheit.
Ein Brandanschlag, 4 Tage ohne Strom, immer noch kein Täter, aber es gibt neue Gesetze, es gibt neue Vorschläge und es gibt erstaunlich viel Lob für unsere Resilienz. Das möchte ich hier mal festhalten. Vielen Dank. Das war das rbb24 Inforadio Forum. Ich bedanke mich sehr bei Konstantin von Notz für die Grünen im Bundestag, dort im parlamentarischen Kontrollgremium, bei Franziska Giffey, Wirtschafts- und Energiesenatorin in Berlin für die SPD, Stefan Beu für das Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, Geschäftsführer bei Berlin Energie und Netz Holding und bei Jochen Schiller, Professor für Informatik an der FU. Er forscht und berät in Sachen Sicherheit, digitale, kritische Infrastruktur. Vielen Dank, mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.